Liebe Brüder und Schwestern, wir begrüßen euch alle aufs Herzlichste hier von Zürich aus, die ihr jetzt weltweit mit angeschlossen seid und die Predigt von Bruder Frank mithört und den gleichen Segen empfangen werdet, den auch wir empfangen am heutigen Nachmittag. Seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus beim Hören dieser Predigt von Bruder Frank. Lass mich zur Einleitung ein Wort lesen aus Epheser Kapitel 4. Epheser Kapitel 4, Verse 1 bis und mit 16. Ich ermahne euch nun, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott. Und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Hinaufgestiegene aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist, derselbe, der auch hinaufgestiegen und über allen Himmel ist, damit er alles erfülle. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügereien der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger Sonnenirrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wurde der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jeden einzelnen Teils, und so wirkt er das Wachstum der Leiber zu seinem Selbstauferbauung in Liebe. Ja, liebe Brüder und Schwestern, lasst uns dieses Wort ein Anliegen sein, dass wir einander tragen im Gebet, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander beten und wenn jemand Not leidet, dass wir ihm helfen, dass wir ihm beistehen und einander ertragen, wie es hier geschrieben steht. Es ist nicht immer einfach, aber ich bitte euch, in Liebe, dass ihr alle so füreinander einsteht, dass dieser Leib Christi zustande kommt. Tragt einander in Liebe, wie auch wir für euch beten, betet ihr für uns, damit wir bewahrt bleiben in der Liebe und im Glauben unseres Herrn Jesus Christus. Möge der Herr uns heute Nachmittag segnen, möge er uns zusammenschweißen in der Liebe, möge er uns ausrüsten mit seinem Geist, mit seiner Kraft in allem. Lasst uns jetzt zusammen beten. Treuer himmlischer Vater, wir geben dir alle Ehre, allen Lobpreis und allen Dank für solch kostbare Worte, die wir eben gelesen haben. Ja, du bist es, der den Leib zusammenfügt, Du bist es, der seine Gemeinde auferbaut, und wir bitten dich, Herr, lass uns behauene Steine sein für deinen Bau. Herr, behaue uns noch in dieser Gnadenzeit, damit wir eingefügt werden als passende Steine. Wir bitten es, segne uns heute Nachmittag, belehre uns aus deinem Wort und sei du in allem gegenwärtig. Dir sei Lob, Ehre, Preis, Dank und Ehrerbietung dargebracht in deinem wunderbaren und herrlichen Jesu-Namen. Amen. Amen.
Dank sei dem Herrn dafür, dass die Erlösung nicht erst geschehen muss, sondern geschehen ist. Und dass wir zu unserem Gott als Erlöste, als Befreite, als Menschen die Vergebung empfangen haben, kommen dürfen, dass wir Abba Vater rufen dürfen, in der Gewissheit, dass er uns erhört. Auch heute wollen wir stille werden, innerlich still, von all den Sorgen des Alltags, von all den Problemen uns lösen, die uns sicherlich beschäftigen und Mühe machen, und einfach vor dem Herrn eine Zeit der Erquickung, der Besinnung, des Aufbaues und der Stärkung haben. Naja, und dann die letzten Tage in Johannesburg. Da ist es zwischen Weiß und Schwarz ein bisschen turbulent, aber nicht nur das, auch lehrmäßig gibt es kaum ein Land, das so misslungen ist, was die Verkündigung betrifft, wie Südafrika. Auch Leute innerhalb der Botschaft glauben das Unmöglichste unter der Sonne. Von der Herr sei gekommen und die Hochzeit findet statt und keine Gnade mehr und brennen der Menschensohn und dies und vieles andere mehr. Ich habe selten in den letzten Jahren so schwer auffahren müssen wie dort in Südafrika. Ihr wisst ja, wenn es um die Verteidigung des Wortes geht, nicht um mich, nicht um mich. Ich habe es nicht nötig, mich zu verteidigen. Aber wenn es um das Wort geht, dann meine ich, ist das meine Aufgabe. Das ist einfach meine Aufgabe. Ich habe dann nicht, weil es nun Leuten gefallen würde, den Mantel auf beiden Schultern zu tragen, dann ziehe ich ihn lieber ganz aus und werf ihn weg. Und so hat Gott mir auch da den Mut geschenkt, zu sagen, was gesagt werden soll und auch einzuordnen, wohin es gehört. Es ging da hauptsächlich um Offenbarung 10, 1 bis 6, das für diese Leute schon 1963 erfüllt wurde. Und ich habe in die Versammlung hineingerufen, Offenbarung 10, 1 bis 6 ist bis heute noch gar nicht berührt worden, geschweige erfüllt worden. Und dahinter habe ich gesagt, so spricht der Herr in seinem Worte. Es gibt Dinge, die ich mir nicht nehme, die ich hundertprozentig weiß. So ist es und so kann es nicht sein. Genauso, wenn es um 1. Thessalonicher 4 geht. Davon soll auch schon ein bestimmter Teil erfüllt worden sein, dass der Herr seinen Gnadenthron verlassen hat und herabsteigt und so weiter. Auch das habe ich mit Gottes Hilfe anhand des Wortes sehr deutlich machen können, dass 1. Thessalonicher 4 auch noch gar nicht berührt ist. Noch kein Punkt davon ist berührt, geschweige erfüllt worden. Was jetzt geschieht, ist hauptsächlich Matthäus 25. Siehe, der Bräutigam kommt. Macht euch auf, ihm zu begegnen. Jetzt ist das Wachrütteln, das Lampen sauber machen, das Füllen mit Öl, damit's nicht mangelt, wenn der Herr kommt. Aber wenn mir irgendjemand sagt, der Herr ist schon gekommen, dann sag ich, wäre er gekommen, wäre ich nicht mehr hier. Denn wenn er kommt, dann gehe ich. Und das ist immer dann so schön. Und das stimmt auch hundertprozentig. Wenn er wiederkommt, dann gehen wir doch mit ihm hinauf. Wir begegnen ihm in der Luft und werden alsdann bei dem Herrn sein, alle Zeit. Was mir zum ersten Mal so recht groß wurde im Vergleich von Matthäus 25 und von 1. Thessalonicher 4, lasst es mich hier lesen. Matthäus 25, alsdann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die sich mit ihren Lampen in der Hand zur Einholung des Bräutigams aufmachten. 5 von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen wohl ihre Lampen, nahmen aber kein Öl mit. Die Klugen dagegen nahmen außer ihren Lampen auch noch Öl in den Gefäßen mit sich. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht aber erscholl ein Geschrei. Der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihn zu empfangen. Da erhoben sich jene Jungfrauen alle vom Schlaf und brachten ihre Lampen in Ordnung. Die Törichten aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen wollen ausgehen. Da antworteten die Klugen, nein, es würde für uns und euch nicht reichen, geht lieber zu den Krämern und kauft euch welches. Während sie nun hingingen, um Öl einzukaufen, kam der Bräutigam, und die Jungfrauen, welche in Bereitschaft waren, gingen mit ihm zum Hochzeitsmahl hinein, und die Tür wurde verschlossen. Dieses Wort ist eigentlich eins der klarsten Worte, auch der ernstesten Worte, die wir lesen können, wenn es um die Zubereitung der Brautgemeinde geht, um die Zubereitung derer, die an der ersten Auferstehung, Verwandlung und Entrückung teilhaben möchten, die wirklich das höchste Ziel, das Gott Menschen setzen konnte, erreichen möchten. Sie müssen allen Fleiß daran tun, dass es wirklich nicht mangle. Hier wird noch der Unterschied zwischen Lampen und den Gefäßen gemacht, die auch nötig sind, Gefäße mit Öl, damit nachgefüllt werden kann. All die Hausfrauen und wer immer früher auf dem Lande war, der weiß ja, ob es Petroleumlampen waren, ob es Öllampen waren. Überall ging es darum, dass der Docht immer Nahrung hat, dass nachgefüllt werden musste. Das kennen wir ja alle. Wir alle wissen auch, wer die Lampen noch aus der Zeit kennt, dass das Glas ab und zu sauber gemacht werden muss. dass die Sicht wieder gut wird. Und so gebraucht der Herr Beispiele aus dem alltäglichen Leben, Beispiele, die jeder versteht. Und hier nun die Frage, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, hier die Frage, wenn es um Lampen geht, das kann von Erleuchtung sprechen, kann bezeugen, dass Gott uns Licht geschenkt hat, dass wir wiedergeboren wurden, denn Jungfrau, das Wort Jungfrau in sich, bedeutet ja rein, heilig, unangetastet, also Menschen, die aus Gott geboren sind, dem Herrn geweiht, die sagen können wie Maria, ich weiß von keinem Manne. Menschen, die nicht einmal Methodisten und dann Baptisten und dann von einer Gemeinde zur anderen laufen, um ihr Glück zu finden und ihre Seligkeit zu machen, sondern Menschen, die zu Gott kommen, ihr persönliches Heilserlebnis mit dem Herrn machen. Und dann brauchen sie niemanden mehr, der sie noch vermittelt, sondern sie haben ja den Mittler und Fürsprecher Jesus Christus gefunden. Sie sind durchgedrungen und haben Frieden mit Gott empfangen, wie geschrieben steht, Frieden den Fernstehenden und Frieden den Nahestehenden. Hier mit dieser Erleuchtung, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, sind wir zufrieden, aber wir brauchen das Öl im Kruge, um dann immer wieder nachzufüllen. Und es gibt im Hebräerbrief die Stelle, wo in den Krug, in den goldenen Krug, das Manna und wohl auch der Stab Aarons gelegt worden sind, als Gedächtnis, dass Gott sein Volk während den 40 Jahren auf übernatürliche Weise speiste. Wenn nun auf beiden Seiten der Begriff Krug oder Gefäß steht, dann liegt es eigentlich nahe. Ich lese mal das Wort aus Hebräer 9, Hebräer 9, Vers 4, vielleicht Vers 3 dazu, Hebräer 9 von Vers 3. Hinter dem zweiten Vorhang aber liegt der Teil des Zeltes, der das Allerheiligste genannt wird, mit dem goldenen Räucheraltar und der ganz mit Gold überzogenen Bundeslade, in welcher sich der goldene Krug mit dem Manna sowie der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die Bundestafeln befinden. Wir merken, dass hier einiges zusammen war. Nicht nur eine Sache. Hier war die göttliche Bestätigung. Damals war die Frage unter den Israeliten. Man sagte Mose, bist du der Einzige, der hier was zu sagen hat? Sind wir nicht ihrer viele? Sind nicht genügend Stämme hier? Und ihr wisst ja, da nahm jeder von den Stämmen einen trockenen Stab und siehe da, der Stab, der am nächsten Morgen Blüten und Früchte tragen wird, das ist der Stab des Stammes, den Gott dazu erwählt hat, Dienst in seinem Namen vor seinem Angesicht zu tun. Und siehe da, ihr kennt ja alle die Geschichte aus dem Alten Testament, und so war der Priesterstamm von Gott aus bestimmt. Und so wussten alle, woran sie sind. Wenn nun hier geschrieben steht, dass auch die Bundestafeln und ebenso der Krug mit dem Manna sich dort befand, so müssen wir begreifen, dass bei der göttlichen Ordnung einiges zusammengehört. Wir glauben, dass Gott für uns verborgenes Manna bereit hielt. Und wir glauben noch mehr. Wir glauben, dass er uns Zugang zu dem, was verborgen gewesen ist, aus Gnaden geschenkt hat. Und das hat ja auch die Bedeutung, dass der Herr seinen Knecht und Propheten sandte. Ihr wisst, ich nenne seinen Namen nicht oft, aber wenn ich ihn nenne, dann mit tiefer innerer Ergriffenheit und Dankbarkeit. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die so leicht diesen Namen unseres geliebten Bruder Brenhams verwenden für allerlei mögliche und unmögliche Zwecke. Ich verbinde einen solchen Gottesmann mit dem Auftrage, den Gott ihm gegeben hat, nämlich alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Und als mir Brüder in Südafrika sagten, der Herr sei doch nun wirklich schon gekommen, überall werden doch Aufnahmen von ihm gemacht, hier in Bund und dort in Weiß und so weiter. Ich habe einfach gesagt, erst dann, wenn die Gemeinde entrückt ist und der Herr uns als seine Braut zum Hochzeitsmahl genommen und der Dienst der beiden Propheten dann begonnen und nach 3,5 Jahren vollendet ist, werden ja erst die 144.000 auf dem Berge Zion stehen, denen er sich zu offenbaren hat, damit sie den anschauen, den sie durchbohrt haben und wehklagen werden dann um ihn alle Geschlechter der Erde. Und ich stelle dann ab und zu auch Fragen, was sich denn schon erfüllt hat von dem, was in Offenbarung 10 von 1 bis 6 geschrieben steht. Und wenn die Leute ehrlich sind, müssen sie zugeben, nichts. Ich bin manchmal sogar ein wenig schlecht und habe einen gefragt, wann bist du überhaupt zum Glauben gekommen? Das war so ein Prediger, der viel oder zu viel von sich hielt. Ich fragte ihn so direkt, wann bist du zum Glauben gekommen? Ja, 1974. Ja, ich sag, dann war ja ohnehin alles schon zu spät. Wenn du meinst, 63 habe der Herr den Gnadenthron verlassen und steigt jetzt herab und du hast dich erst 74 bekehrt, ich sage, dann bist du sowieso draußen. Und, naja, was soll man ab und zu tun? Irgendwann muss es gestattet sein, den Leuten etwas zu sagen, um auch ihre Sinne ein bisschen zu rütteln. Denn es steht ja geschrieben, in den letzten Tagen werden Menschen auftreten mit zerrütteten Sinnen. Und da mag jemand denken, ja, die sind vielleicht nur unter den Politikern zu finden. Ja, vertut euch nicht. Die zerrütteten Sinne unter den Politikern machen mir nicht die größten Kopfschmerzen. Die zerrütteten Sinne unter denen, die vorgeben, die Botschaft zu glauben und trotzdem zerrüttet sind und alles zerrütten auf ihren Wegen, ist nichts als Zerrüttung. Sie lassen nichts Heiles mehr zurück. Und warum? Weil sie selber zerrüttet sind. Sie selber haben nichts ordnen können, weil sie sich nicht haben einordnen lassen. Es gibt eine göttliche Ordnung, in die wir uns zu fügen haben. Und wenn wir nicht in diese göttliche Ordnung hinein gelangen, werden wir alles Göttliche tun, auch nicht recht einordnen können. Die göttliche Einordnung beginnt mit jedem ganz persönlich. Und dann kann das, was um uns herum geschieht, ohne weiteres mühelos göttlich eingeordnet werden. Doch zurück jetzt zu diesem Wort. Ich lese es euch gerne, damit es ein für alle Mal sitzt, möchte ich mal sagen. Speziell um derer Willen, die vielleicht noch hier und da von den sieben Donnern und von mancherlei Lehren traktiert werden, dass wir es ein für allemal wirklich wissen. Das 1. Thessalonicher Kapitel 4 bis zur Stunde heilsgeschichtlich noch nicht begonnen, noch nicht berührt, noch nicht vor sich gegangen ist, geschweige Erfüllung gefunden hat. Ich lese langsam 1. Thessalonicher 4 und ich bitte um größte Aufmerksamkeit. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen nicht im Unklaren lassen. Ich bleibe hier stehen. Und wisst ihr, warum ich jetzt stehen bleibe? Um welche Personengruppe geht es hier? Um die in Christo Entschlafenen. Um welche Personengruppe geht es in Matthäus 25? Bitte? Um die dann Lebenden, stimmt's? In Matthäus 25 geht es um die Lebenden, um die Botschaft unter den Lebenden. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Das Geschrei in Matthäus 25 geschieht hier auf Erden. Hier wird es lauter und lauter. Hier wird dann festgestellt werden, dass das Öl mangelt. Hier werden die Lampen jetzt geschmückt und die Krüge gefüllt. Das ist doch die Herausrufung und Zubereitungszeit, in der wir uns jetzt befinden. Eben, das ist der große Unterschied zwischen Matthäus 25. Da wird der Zustand direkt vor der Wiederkunft Jesu Christi beschrieben, als dann wird das Himmelreich 10 Jungfrauen gleichen, die sich aufmachen, den Bräutigam zu rufen oder ihn einzuholen oder ihm zu begegnen. Hier, in 1. Thessalonicher 4 geht's überhaupt nicht um die Lebenden. Und das muss man wissen. Und wenn man das weiß, dann kann man jedem Donnerbruder einen Blitz hinterher schicken mit dem Wort des Herrn, damit alles herrlich erleuchtet werde. Der Eifer um das Haus des Herrn verzehrt mich. Nicht nur, weil ich die göttliche Berufung und Verantwortung habe, aber auch, weil es einfach mir von Gott so gegeben worden ist. Ich kann Unwahrheit nicht leiten. Und Gottes Wort ist die Wahrheit und darf nicht anders dargestellt werden, auch nicht aus dem Zusammenhang genommen werden, sondern muss bleiben, wo es ist. Ich lese noch einmal aus 1. Thessalonicher 4 von Vers 13. Wir wollen euch, liebe Brüder, über die Entschlafenen nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also, es geht hier um die Entschlafenen. Und jetzt wird's gesagt, was dann geschieht. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenbringen. Und ich frage dann sehr direkt, wenn er gekommen ist, wo sind dann die Entschlafenen in Christo, die er dann mitbringen wird? Habt ihr sie gesehen? Ja, gesehen hat dann keiner was. Und habt ihr sie je gehört? Ja, was habt ihr denn gehört? Was habt ihr gesehen? Nichts gehört und nichts gesehen. Aber wohl viel erzählt. Und das nicht mit mir. Wir sind Menschen, die nicht für den Betrug gedacht sind, sondern Menschen, die durch das Wort der Wahrheit gezeugt, durch den Geist und das Wort wiedergeboren worden sind, um jegliche Lüge abzuweisen und in der Wahrheit durch und durch geheiligt zu werden und Gott in allem Recht zu geben. Denn noch steht geschrieben, dass jeder Mensch ein Lügner ist und Gott allein wahrhaftig. Und die besten Lügner sind eben die Prediger. Aber das sei Gott geklagt. Weil sie aus der Wahrheit etwas Verkehrtes machen. Sie verdrehen es, um so etwas anderes daraus herzustellen. Ich lese weit. Also merken wir uns, so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenbringen. Also, sehr deutlich und sehr klar. Wenn der Herr kommt, dann werden die in Christo Entschlafenen zuerst auferstehen. Wer kann das jetzt genau nachvollziehen und vielleicht erraten, was ich sagen möchte? Als Bruder Branham noch lebte, hatte er ja ein Gesicht. Oder ich glaube, er wurde aus dem Leibe genommen. Ihr kennt ja alles sein Zeugnis. Er sah seine Frau auf dem Bett liegen, wurde hinter den Vorhang der Zeit genommen, sah Millionen weiß gekleidete, alle jung und alle hübsch. Ach, das darf ich, alter Mann, auch mal sagen. Alle waren hübsch. So 17, 18-jährig. Dann freuen wir uns auch, die wir einmal jung sein werden, dass wir da nicht am Stock gehen brauchen. In jedem Fall hat Bruder Branham doch diese, ja, er nannte es eine unzählbare Schar gesehen. Frauen und Mädchen, er hat sie beschrieben. Die Frauen hatten offenes, langes, nach hinten runterhängendes Haar. Die verschiedensten Haarfarben. Die Brüder hatten ein sanftes Gesicht, kurzgeschnittene Haare. Und er sagte, sie waren nicht älter als 16, 17, höchstens 18. Und kamen auf ihn zu und riefen, our precious brother, unser geliebter Bruder. Mädchen und Männer alle umarmten ihn und alle gingen dann weit und dann kamen die Nächsten. Und er fragte, ja, was ist das denn hier? Sogar Schwestern umarmen mich, das ist doch nie passiert in meinem ganzen Leben. Ihr wisst, Bruder Branham war ein ehrlicher Gottesmann. Mit großem Abstand, mit ganz großem Abstand. Und das verwunderte ihn. Aber was ich sagen wollte, ist Folgendes. Dann wurde ihm gesagt, in diesem Leibe, den Sie jetzt haben, essen und trinken Sie nicht. Sie warten, bis der Herr kommt und die Auferstehung stattfindet. Erst dann werden sie ihren Auferstehungsleib bekommen und dann werden sie essen und trinken und am Hochzeitsmahl teilnehmen. Manchmal tut es gut, wenn man das so weiß. Hier haben wir gelesen, so gewiss Christus gestorben ist und so weiter, wird Gott die Entschlafenen mit Christus zusammenführen. Dann könnte man sich fragen, ja, sie sollen erst auferstehen und trotzdem bringt er sie schon mit, ja? So könnte man sich ja fragen, stimmt's? Beides ist richtig. Jetzt sind sie in einem Herrlichkeitsleibe, aber bei der Wiederkunft des Herrn werden sie den Auferstehungsleib bekommen, wie ich eben schon sagte, um dann essen und trinken zu können und so zu sein, nur eben ewig jung. Deshalb, um auf dieses Wort zurückzukommen, wenn irgendjemand behauptet, die Offenbarung der sieben Donner beinhaltet, dass der Herr gekommen ist, dann schicken wir einen achten Donner hinterher und sagen nein und nochmals nein. Es wird geschehen, wenn der Herr kommt. Und ihr werdet es merken, dass dieser Ruf ja dann auch vom Himmel herkommt. Matthäus 25, da ist der Ruf nicht am Himmel, da ist er hier auf Erden. macht euch auf, ihm zu begegnen, siehe, der Bräutigam kommt und so weiter. Aber hier lesen wir von Vers 16 wohl. 1. Thessalonicher, hier lesen wir, denn das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Das mag ich. Halleluja. Das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Er hätte sagen können, das, was ich jetzt hier darlege, ist, so spricht der Herr. Das sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Ich lese weiter. Wir, die wir leben und die wir bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben, werden vor den Entschlafenen nichts voraushaben. Denn der Herr selbst wird, sobald sein Weckruf ergeht, sobald die Stimme des Engelfürsten erschallt und die Posaune Gottes ertönt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Merken wir die Reihenfolge. Er selber wird herabkommen. Hier steht eigentlich im Grundtext das Wort mit gebietendem Zuruf. Nicht nur Weckruf oder Ruf, sondern mit, er wird kommen, mit gebietendem Zuruf wird er kommen. Und mit der Stimme des Erzengels. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich von dem Erzengel Michael lese. Denn er steht dem Herrn ja sehr treu zur Seite. Ihr wisst es ja, meinetwegen in Offenbarung 12, wenn der männliche Sohn entrückt wird, dann ist es Michael, der den Teufel schnappt und ihn runterwirft und seine Engel und so weiter. In Daniel 12 heißt es auch, der für dein Volk kämpft. Überall, wo ich das lese, freue ich mich, dass dem Herrn ja nun auch Aufgaben abgenommen werden. Er hat das Seine getan. Ich habe es hier wahrscheinlich schon einmal gesagt. Unser Herr hat sich mit Satan ein für alle Mal auseinandergesetzt. Es wird keinen zweiten Kampf zwischen dem Herrn und dem Satan geben. Michael reicht aus, ihn zu packen und zu sagen, bitteschön, nicht mehr, es war einmal und kehrt nicht wieder. Doch, darüber freue ich mich. Stellt euch vor, wenn unser Herr seine liebliche Braut abholt und hoch will und dann beginnt da das große Theater, der große Kampf und wir werden dann noch in den Kampf verwickelt. Wollen wir gar nicht, brauchen wir nicht. Nein, nein, Michael und seine Engel kämpfen mit dem Drachen und die anderen verlieren haushoch und ihres Bleibens ward nicht länger im Himmel. Und so wurde denn Satan, der alte Drache, hinuntergeworfen. Und dahinter steht, freut euch, ihr Himmel und ihr, die ihr darin wohnet, wehe aber der Erde und dem Meer, denn nun ist der Teufel zu euch herabgekommen. Also, der Herr selber wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herabkommen. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die wir leben und übrig geblieben sind, verwandelt und mit ihnen gemeinsam in der Luft dem Herrn entgegengehoben werden und werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Es gibt einen Ausspruch wahrscheinlich im ersten Siegel, ich habe mir nicht aufgeschrieben, gelesen wohl, da sagt Bruder Brennim so schön, vergleicht das mit Josef aus dem Alten Testament und sagt, während der Bräutigam mit der Braut am Hochzeitsmahl ist, wird er ganz kurz herunterkommen und sich seinen Brüdern, den 144.000, offenbaren. Und ich habe das mit innerer Freude gelesen, mit innerer Wonne gelesen, denn das stimmt hundertprozentig überein, denn so war es. Josef im Alten Testament hat seine Braut aus den Nationen, es war ja eine Heidin, die hat er im Palast zurückgelassen, als er sich seinen Brüdern offenbarte, war niemand zugegen, er war ganz allein. Keine Frau, keine Kinder, nichts, er war ganz allein. Und dann sagte er, ich bin Josef, euer Bruder. Und dann sprach er auch nicht mehr durch einen Dolmetscher. Vorher sprach er durch einen Dolmetscher, merkt ihr, dann nicht mehr. So wird es geschehen. Bruder Brennan benutzt da das Wort slip down. Es würde heißen, heruntergleiten, herunterrutschen. Während die Braut das Hochzeitsmahl feiert, wird er am Ende des Dienstes der beiden Propheten, wenn die 144.000 gemäß Offenbarung 14 auf dem Berge Zion vollzählig versammelt sind, dann wird er sich ihnen offenbaren und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben und werden bitterlich weinen und sagen, Herr, du warst es, den wir gekreuzigt haben. Und er wird sagen, beruhigt euch, es ist alles gut so, es musste so geschehen, denn nun habe ich zwei Dinge, eine herrliche Braut aus den Nationen und euch, mein geliebtes Israel. Bei Gott gibt's gar keinen Fehler. Man kann den Leuten irgend sagen, das hast du falsch gemacht, du Pilatus und du, ach, die haben doch alles richtig gemacht. Auch wenn es noch so schlimm ist, um unsretwillen geschah es doch. Sie sagten, steige vom Kreuz herab. Was hätte es genützt, wenn er herabgestiegen wäre? Wäre keine Erlösung gewesen. Man sagte, anderen hat er geholfen. Sich selber kann er nicht helfen. Ihr Lieben, alles geschah um unsretwillen. Sind wir dafür dankbar? Könnt ihr das von jetzt an gut auseinanderhalten? Eben Matthäus 25, jetzt die Herausrufung, das Wachrütteln, das Lampen sauber machen, das Öl holen, dafür zu sorgen, dass es nicht mangelt. Das geschieht jetzt. Hier auf Erden unter denen, die von Gott gerufen wurden und die auf das Kommen des Herrn warten. 1. Thessalonicher 4, da beginnt's im Himmel und nicht auf Erden. Da kommt der Herr mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herab. So sehen wir es. Deutlich. Und was nun die Bekanntmachung der 144.000 betrifft, so freue ich mich auch darüber sehr herzlich. In Offenbarung 10 ist es die einzige Stelle, wo es vom Kommen die Rede ist, ohne jegliche Begleitung. Ihr könnt bis Sacharja 14 nachlesen, der Herr, dein Gott, wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Und es werden immer viele kommen. Einmal sind's Engel, einmal ist's Braut und einmal sieht man den Herrn in Offenbarung 19 auf einem weißen Ross und die himmlischen Heerscharen folgen ihm auf weißen Rossen. Einmal kommt er auf den Verklärungsberg mit Moses und mit Elia und Petrus, Johannes und Jakobus sind dabei. Einmal kommt er mit Engeln und er kommt in vielerlei, zu verschiedenen Zeiten, um verschiedene Aufgaben wahrzunehmen. Aber in Offenbarung 10 kommt er ganz allein. Und zwar als Engel des Bundes. Und als ich das dann auch noch sagen musste Und zwar all denen, und ich hoffe, dass die Kassette oder die beiden Kassetten aus Südafrika ihre Runde machen werden. Denn das habe ich, soweit ich mich erinnere, doch Kraft göttlicher Vollmacht deutlich gemacht und gesagt, auch Offenbarung 10 von 1 bis 6 ist noch nicht erfüllt, so spricht der Herr in seinem Worte. Aber da war Schweigen. Da war Schweigen. Und es wäre besser, wenn alle schweigen würden. Seht, wie schön es da überhaupt insgesamt ein- und aufgeteilt ist. Der Herr kommt als Engel des Bundes zu seinem Volk Israel, von dem es heißt, euch gilt der Bund, die Gesetzgebung, die Verheißungen, Römer Kapitel 9 und viele andere Stellen. Und hier kommt er jetzt als Engel des Bundes, um zu sagen, der Bund, den ich mit euch geschlossen habe, der ist nicht hinfällig geworden. Denn er hatte ja gesagt, nach diesen Tagen werde ich einen neuen Bund mit ihnen schließen und werde meine Worte in ihre Herzen hineinlegen, so dass sie mich alle erkennen werden, vom Jüngsten bis zum Ältesten. Und so wird alles seinen Platz finden. Was mich dabei sehr herzlich freut, ist auch der Tatbestand, dass er dort ja mit dem offenen Buch kommt. Also nach Öffnung der Siegel. Vorher in Kapitel 5 war das Buch geschlossen und noch mit 7 Siegeln auf der Rückseite versehen. Hier zu den 144.000 kommt er mit dem aufgeschlagenen Buch. Also nach Öffnung der Siegel, nach Vollendung der Gemeinde aus den Nationen, wenn die Vollzahl aus Israel da ist, offenbart er sich ihnen und dann fällt es zusammen, der Bruch, der Bundesbruch und dann kommt die Zeit der Verfolgung, der Trübsal, die Zeit der Märtyrer, das ist dann eben die Halbzeit der letzten 7 Jahre. Aber Gott hat das alles so wunderbar eingeteilt. Was ich noch abschließend sagen wollte, ist Folgendes. Wenn der Herr dann herabkommt als der ursprüngliche Eigentümer und einen Fuß auf das Land und den anderen auf das Meer setzt, dann brüllt er wie ein Löwe. Und erst dann lassen die 7 Donner ihre Stimmen erschallen. Habt ihr es alle nachgelesen? Das ist die göttliche Reihenfolge. Ich habe es mir dort in Südafrika leisten können und habe gesagt, hört doch, die 7 Donner erschallen doch nicht, wenn Prediger ein Geschrei machen. Über die 7 Donner. Ich habe gesagt, die erschallen erst dann, wenn mein Herr als Engel des Bundes, als der, dem alle Gewalt gebührt im Himmel und auf Erden, herabkommt als Eigentümer, seinen Fuß auf Land und Meer setzt. Er hat's ja geschaffen. Und die Hand erhebt und sagt, Zeit wird nicht mehr sein. Seht, dann lassen die 7 Donner ihre Stimmen erschallen. Nicht einen Tag früher und nicht einen Tag später. Ich hoffe, dass alle, die mit solchen Leuten noch je zu tun haben werden, in der Lage sind, eine klare Antwort zu geben. Was nun den Dienst Bruder Brennan betrifft, lasst mich kurz noch vor Schluss das herrliche Wort aus dem Könige lesen. Denn mir ist es neu aufgefallen auf diese Reise, wie verunstaltet der Dienst wurde, welche Richtungen ihm da angegeben worden sind. Und wenn wir dann sehen, welchen Dienst Johannes hatte, den Dienst des Wortes, der Wegbereitung, einfach dem Herrn den Weg zu bahnen, eine Straße unserem Gott, keine Extravaganzen, keine Heimlichkeitskrämerei, klare Verkündigung des Wortes Gottes, die Botschaft der Stunde, wurde gebracht. Genauso ist es mit dem Elia in unseren Tagen gewesen. Er hat uns zum Originalwort, zu den reinen biblischen Lehren zurückgebracht, damit alles wieder in den rechten Stand komme und gebracht werde vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Hier steht in 1. Könige 18, sicher uns allen bekannt, von Vers 30. Nunmehr sagte Elia zu dem ganzen Volk, tretet zu mir heran. Als nun das ganze Volk zu ihm getreten war, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen worden war, wieder her. Er nahm nämlich 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen einst das Wort des Herrn also ergangen war, Israel soll dein Name sein. Wir haben darüber schon gesprochen, ich will nur hervorheben, wenn Bruder Brenhem es war, der diesen göttlichen Auftrag auszuführen hatte, gemäß Malachi 3,23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Dann war das ein göttlicher Auftrag, verbunden mit der Heilsgeschichte, mit dem letzten Rest der Heilsgeschichte, durch die wir in diesen letzten Tagen kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi stehen und gehen. Ich habe heute mit Bruder Etienne Gelegenheit gehabt zu sprechen. Wir haben über die Endzeit gesprochen. Und seid einmal ehrlich, sehen wir nicht vor unseren Augen, wie sich alles erfüllt, wie das Tier, diese eine Macht, alle anderen Mächte müssen zerbröckeln, zerfallen. Die Großmächte sind doch Kleinmächte geworden. Was hebt sich hervor? Das große Weltreich, das römische Weltreich, das da war und dann nicht mehr da war und so weiter und wieder sein wird, nämlich mit dem Kopf, der zum Tode verwundet war und wieder geheilt worden ist. Wir sehen das alles. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dass unser geliebter Bruder Brenhem mit seinen 7 Schuljahren, entschuldigt, wenn ich das jetzt so sage, aber für ihn war es doch Ende 32, Anfang 33, ja nicht gar so einfach zu sagen, ein Österreicher namens Adolf Hitler wird Diktator in Deutschland werden. In Italien wird es Mussolini sein. Und er sagte, die 3 Ismen werden hervorkommen, der Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus. Und er sagte dann, sehr schön, man wusste, Gott hat es ihm gezeigt und geoffenbart. Die ersten beiden werden in den Kommunismus fallen, werden in ihm münden. Und das haben wir jetzt so gesehen, oder nicht? Die ersten beiden sind ja längst vorbei. Wisst ihr, was jetzt geschehen ist? Dann sagte Bruder Brenhem, kurze Atempause, und dann sagt er, ganz zum Schluss wird der Kommunismus Rom unterordnet sein und alles wird unter Rom fallen. Was haben wir gesehen? Ich habe das hier schon mal gesagt. Nichts Besseres hat dem Weltkommunismus gefehlt, als die 72 Stunden, in denen Gorbatschow festgehalten wurde. Seit der Zeit ist die ganze Welt vom Kommunismus geheilt. Und wer heute noch meint, wie der Fiedel da, der fiedelt nur noch ein bisschen hin und her. Aber bald hat er keine Geige mehr. Nein, wie gesagt, die Zeiten sind einfach vorbei. Und was haben wir gehört? Es ist aufgenommen worden. Der Papst hat bekannt geben lassen, dass Brüssel ja nicht nur als Sitz des des Europas gilt, da muss auch die Schule, die Journalistenschule des Vatikans hin verlegt werden, so dass in der Hauptzentrale in Brüssel, ganz nahe dieses Gebäudes, wird dann der Vatikan seine Schule aufrichten, ganz offiziell durch die Nachrichten, und wird dann durch diese vatikanische Journalistenhochschule geht. Das gibt dann echte Redakteure und Redakteurinnen. Das gibt dann Journalisten und Journalistinnen. Ha, nach ganz edler Fasson. Nur wem es dann an den Kragen geht, das sind wir, wie wir die Sache durchschauen. Aber hier noch eine Frage vor dem Schluss. Hätte Gott uns diese Dinge nicht geoffenbart? Wir wüssten es doch nicht. Und hätte Gott nicht Bruder Branham gesandt, wüsste ich all die Zusammenhänge nicht. Also bin ich von Herzen dankbar, dass Gott einen seiner größten Propheten in unseren Tagen sandte. Und ich bin dem Herrn dankbar, dass er mein schwaches Verständnis doch aufgefrischt und erleuchtet hat, dass ich das alles so klar sehen, verstehen und aufnehmen darf. Und ab und zu gelingt es dann auch, es in derselben Weise weiterzugeben, damit andere es auch sehen, hören und einfach wissen, so ist es jetzt. Und wenn Offenbarung 17 sagt, dass die Hure auf dem Tier reitet, dann ist das eben so. Nicht die politische Macht sattelt sich die religiöse Macht und reitet darauf. Umgekehrt. Die religiöse Macht sattelt sich die politisch-wirtschaftliche Macht und hält die Zügel in der Hand. Solche Bilder sprechen Bände, nur sie müssen verstanden werden. Wer natürlich den Antichristen in Honolulu sucht, der wird ihn nie finden. Aber wer ihn da sucht, wo er ist, der wird ihn schnell finden. Nun, wir sind Gott auch für den heutigen Tag dankbar für die Klarheit seines Wortes. Und immer wieder wird's mir neu groß, dass es nie eine solche Zeit gab wie heute. Nie. Wo der Heilige Geist so direkt offenbart, zusammenführt, erleuchtet, einfach zeigt. Wir dürfen strahlend sagen, der Herr führt uns recht. Um seines Namens willen. Und es geht doch von Klarheit zu Klarheit, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Offenbarung zu Offenbarung. Gelobt sei der Name des Herrn. Das ist doch der Weg Gottes. Und jetzt noch ein bisschen Lampen sauber machen und ein bisschen Öl hier und noch ein bisschen mehr da. Nicht so, dass es uns aber ja nicht mangle, wenn der Herr dann kommt, sondern dass wir brennende Lampen hätten und auch Gefäße. Gefäße mit Öl. Offenbarung. Offenbarung des Geistes. Dass es uns einfach so zufließt und zufließen kann. Bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Euch allen, die ihr meiner in euren Gebeten während der knapp dreiwöchigen Missionsreise gedacht habt, danke ich ganz herzlich. Der Herr möge euch segnen und mit euch sein. Amen. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir gemeinsam für deine Gegenwart. Du bist in unserer Mitte, o Herr. Du hast uns gesegnet, hast unser Verständnis für die Schrift geöffnet. Du kannst von Mose und allen Propheten mit uns reden, von allen Evangelien und Briefen zu uns sprechen, und wir verstehen dich. Halleluja! Herr, mein Herz ist bewogen, dir heute innigst zu danken. Wir saßen nicht zu den Füßen eines hohen Professors oder Bibelschullehrers, zu deinen Füßen, o Herr. Du warst es und bist es, der mit uns spricht. Und jedes Mal brennen unsere Herzen neu, weil dein Wort so herrlich ist. All die Zusammenhänge so passen. Geliebter Herr, Menschen hätten es nicht vermocht. Du hast es so gefügt. Wir brauchen nichts zu deuten und nichts passend zu machen. Es passt, es stimmt, es erfüllt sich vor unseren Augen. Geliebter Herr, tue auch noch, was Not tut an der Gemeinde. Lass uns ein solches Wachrütteln erleben, mit einem wirklichen innigen Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt. Macht euch auf, ihm zu begegnen. Herr, dass wir Lampen putzen, Krüge mit Öl füllen. Oh, wir möchten voll des Geistes sein. Aus deiner Fülle haben wir schon genommen Gnade um Gnade. Verborgenes Manna hast du durch den Geist geschenkt. Lebendige Speise, auch heute Nachmittag bist du mit uns gewesen, in aller Einfachheit und trotzdem so gewaltig. Geliebter Herr, wir bitten jetzt auch gemeinsam für alle diejenigen, die in den 5 Ländern Afrikas dein Wort gehört haben, vielleicht etwa 7.000 bis 8.000 insgesamt. Treuer Gott, auch da wird dein Wort nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu du es gesandt hast. Geliebter Herr, reißt du die Deinen aus aller Verwirrung heraus. Ach, gründe uns in deinem Worte so fest. Lass es aus Gnaden geschehen. Dir, dem treuen Herrn, danken wir für Golgatha, für das dort für uns vergossene, heilige Blut des Gotteslammes. Unsere Erlösung ist vollbracht. Geliebter Herr, nimm hin den Dank und die Anbetung. Segne auch alle, die heute nicht hier sein können, besonders Geschwister Kupfer, o Herr, sei du mit ihnen, treuer Gott. Auch alle anderen, die in Ferien sind, sei du mit ihnen. Segne auch alle Brüder und Schwestern, die diese Kassetten hören werden, Herr. Wir sind ja innigst mit dir und mit allen verbunden. Ach, großer Gott, lass uns zur ersten Liebe zurückkehren und zu den ersten Werken, dem ersten Zustand der ersten Gemeinde. Möge das als Resultat der göttlichen Botschaft und des Dienstes sein, den du uns in dieser Generation schenktest. Geliebter Herr, nochmals danke ich dir für alles in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.